Ja, vorher gesagt, es gibt viele Paradiese, aber ich war schon in langem keinem Paradies mehr. Es gibt in Deutschland fast jede Wortkombination mit dem Wort Paradies übrigens. Einkaufsparadies, Hans, du könntest dein Ding jetzt noch Saftparadies nennen. Ja. Badeparadies, Urlaubsparadies, Haarparadies. Also war ich überall nicht in letzter Zeit. Es gibt Stadtteile, die Paradies heißen sogar. Und bei uns da oben als Quergasse sozusagen von der Hafengasse ist die Paradiesgasse. Ja, war ich auch schon lange nicht mehr. Gaststätten heißen Paradies, alles Mögliche. Also ich war jetzt schon lange in keinem Paradies mehr, aber es kann ja bei euch ganz anders sein. Wer von euch hat denn irgendwie einen Garten am Haus, vielleicht auch ein bisschen draußen, so, ein bisschen, so wie dieser, so ein bisschen eingezäunt? Wer hat denn von euch einen Garten? Ah, super. Also alle, die sich jetzt melden konnten, ich nehme eine gute Nachricht, ihr besitzt damit ein Paradies. Vielleicht denkt jetzt jemand an Insektenparadies, Vogelparadies, Kinderparadies. Aber ich sag's euch schon, dass ihr einen Garten habt. Schon allein damit habt ihr ein Paradies. Denn so in der Antike war das Wort für einen so eingezäunten Garten, so ein bisschen geschützter Garten, Paradies. Hat einfach Paradies geheißen. Und jetzt müssen wir bloß noch mal kurz zurückdenken, nicht mehr und nicht weniger. Also bei Garten denken wir jetzt nicht an wunderbare Dings, ne? Aber bei Paradies. Aber Paradies, also wenn man gesagt hat, das ist ein Paradies, dann hat jemand gesagt, ja, ich habe einen Garten, da pflanze ich was an und so. Ne? Und es war so, dass so eine Zeit vor Christus schon viele Juden im Römischen Reich gelebt haben, die haben gar nicht mehr so gut Hebräisch können. Die haben hauptsächlich Griechisch gesprochen. Und dann haben sich jüdische Gelehrte, 70 Stück, die Aufgabe gemacht, die damaligen heiligen Schriften und so alles Testament ins Griechische zu übersetzen. Jetzt haben die in der hebräischen Bibel gelesen, dass Gott am Anfang einen Garten, den Garten Eden, angelegt hat. Also haben sie gesagt, okay, das war ein geschützter Garten. Und dann haben die da das Wort Paradies eingesetzt. Na, Gott hat ein Paradies angelegt. Und das hat sozusagen unser Denken von Paradies entscheidend verändert. Nicht bloß an Gartenarbeit zu denken, sondern zu sagen, Paradies, ja, das ist ja was ganz Großes, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja viel, viel besser. Also unsere Paradiesvorstellung, so auf menschlicher Ebene, geht ja oft so in diese Richtung. Ja, das berühmte Märchen vom Schlaraffenland. Na, wo man sagt, wenn ich mal da wäre. Keine Schule mehr, keine Klassenarbeiten, keine Hausaufgaben. Brauche mich um nichts mehr kümmern. Alle meine Bedürfnisse sind wie von allein befriedigt. Und wenn das Hemd zu eng wird, dann gibt's ein neues, ohne dass ich mir eins kaufen muss. So war so die menschliche Vorstellung, aber leider hatte Schlaraffenland noch niemand gefunden. Und selbst das Märchen bringt am Ende zum Ausdruck, dass es unerreicht bleiben wird. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass mit all den sogenannten Paradiesen, so schön sie auch sein mögen, letztlich das Bedürfnis, unser Wunsch, unsere Sehnsucht nach Paradies auch nicht gestillt wird. Also so schön es natürlich auch ist, wenn man sagt, ich kann in einer wunderschönen Gegend wandern oder Urlaub machen oder Einkaufsparadies, sage ich, kann unter einer großen Auswahl jetzt die eigene Entscheidung treffen, wobei das finde ich immer auch gar nicht so paradiesisch, fast zu anstrengend, aber egal. Also ist doch schön, mal zu sagen, da gibt's mal eine große Auswahl. Oder zu sagen, ich lasse es mir mal in einem schönen Hotel jetzt mal ein, zwei Tage gut gehen und sich für alles gesorgt. Ich denke, hinter dieser Sehnsucht steckt tatsächlich die Sehnsucht nach einem biblischen Paradies. Und seit dieses biblische Paradies verloren ging, steckt doch scheinbar in jedem Menschen etwas drin. Etwas drin nach diesem Paradies, auch wenn er es vielleicht nicht richtig beschreiben kann. Die Paradiesvorstellung, jetzt hier von irgend so einem alten Künstler, ja, ist ja geprägt mal von ganz am Anfang der Bibel. Adam und Eva, die durften da im Paradies leben unter Bedingungen, die in der Tat perfekt waren. Ne? Gott war da in ihrer Mitte auf du und du. Keine Sünde, kein böses Wort, kein dummes Verhalten, keine Enttäuschungen. Einfach alles gut. Aber die Schöpfung war in Harmonie. Wunderbar, das ewige Leben hat auch dazu gehört. Und ganz am Ende der Bibel ist auch nochmal vom Paradies die Rede mit Stichworten wie neuer Himmel und neue Erde, goldenes Jerusalem. Ja, Gott wird auch wieder gegenwärtig sein wie bei Adam und Eva. Keine Tränen, kein Schmerz, kein Tod. Also das kommende Paradies wird tatsächlich so sein, dass alle unsere Bedürfnisse gestillt sind. Gott füllt all unseren Mangel da aus, in jeder erdenklichen Richtung. Und Gott wird die Mitte in diesem Paradies sein und alles wird sich dahin ausrichten. Es geht eben nicht bloß wie im Schlaraffenland um Essen und Trinken, sondern es geht vor allem um Gott und seine Anbetung. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz dort, das haben wir schon bemerkt. Wir sind noch nicht im Paradies, aber die Sehnsucht danach ist da. Und dass diese Sehnsucht da ist, macht sich sozusagen die Wirtschaft zunutze. Und will immer was verkaufen, zu sagen, das füllt deine Sehnsucht. Kauf diese Jacke, kauf diese Schuhe, kauf dieses Essen, geh dahin, geh dorthin. Immer versucht man da ein bisschen diese Lücke des verlorenen Paradieses zu füllen. Mit der Feststellung, dass es am besten ist, nächstes Jahr wieder da Urlaub zu machen. Ja. Also, den Anbietern geht es meistens ums Geld, weniger um unsere Sehnsüchte. Aber wenn wir aufs biblische Paradies schauen, hat es im Vergleich zum Schlaraffenland auch einen wesentlichen Vorteil. Der Weg ist nämlich bekannt. Der Weg ist bekannt dorthin. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, der Glaube ist der Weg. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also das ist ja schon mal super, zu sagen, es gibt einen Weg. Und das einzige Mal, als Jesus das Wort Paradies überhaupt in den Mund nimmt, ist tatsächlich am Kreuz. Ja? Und da wird auch nochmal deutlich dann, dass Jesus der Weg ist. Also dieser kleine Abschnitt, wo dieses Wort drinsteht, Lukas 23. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch gleich in Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also die Situation ist relativ klar. Jesus ist ja nicht als einziger gekreuzigt worden. Es waren schon lange drei Urteile gefällt. Und der Tag war wahrscheinlich auch schon lange festgelegt. Einer von diesen drei war dieser Barabbas, der dann durch eine glückliche Wendung, für ihn zumindest, freikam, weil ja die Masse dann bei Pilatus da lieber lieber Jesus am Kreuz haben wollte. Und nun zwischen diesen zwei Verbliebenen, Verurteilten, die das Glück jetzt nicht hatten, nochmal freizukommen, hängt Jesus und es kommt zu einem kurzen Gespräch. Und ich dachte, jeder versucht auf seine Art nochmal aus der Situation rauszukommen. Ja? Ich meine, der Erste hat ja auch einen Ansatz, wo man sagt, okay, er sagt, Jesus, versucht ihn so ein bisschen an seiner Ehre zu packen, das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Du hast doch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Du müsstest doch gar nicht hier hängen. Du könntest doch absteigen und uns gleich mitnehmen. Der andere von denen, der zweiten Seite sozusagen, der hat offensichtlich doch noch so eine gewisse geistliche Prägung. Die geistliche Prägung hat offensichtlich zwar nicht verhindert, dass er zum Schwerverbrecher wurde und am Ende also am Kreuz landet, aber sie kommt jetzt doch in seiner Todesstunde nochmal zum Vorschein. Hat sogar einen überraschenden geistlichen Weitblick, den viele, die da sicher am Kreuz auch noch irgendwie rumstanden, gar nicht hatten. Er sagt nämlich zu sich sozusagen, wir müssen jetzt weiter gucken. Das hier geht zu Ende. Wir müssen jetzt mal weiter gucken, nämlich bis nach dem Sterben, bis in die Ewigkeit. Und er weist den anderen dann nochmal zurecht und sagt, fürchtest du nicht einmal Gott? Und ich glaube, das sagt er jetzt nicht bloß einfach so, sondern vielleicht hat er sich daran erinnert, ich stelle mir es mal vor, das war ein jüdischer Mann, der in seiner Kindheit auch jüdisch erzogen wurde und der was vom Messias weiß. Und der das ja sicher von Jesus auch gehört hat und auch weiß, Jesus ich Gottes Sohn, zu sagen, fürchtest du nicht einmal Gott, fürchtest du nicht einmal jetzt, na, wenn du neben Gott sozusagen da hängst, wo ist deine Gottesfurcht? Und er sagt, bei uns kann es sich nur noch um wenige Stunden handeln, vielleicht sogar hoffentlich nur noch um wenige Stunden, bevor wir da sonst in der Verdammnis landen. Und er sagt ja, wir beide, wir sind wirklich schuldig. Wir haben hier eine gerechte Strafe. Jesus aber ist unschuldig. Und dieser zweite Mann sozusagen, der hat noch einen letzten Wunsch, nicht vom Kreuz runterzukommen, sondern schon einen jenseitigen Wunsch. Einen jenseitigen Wunsch einfach zu sagen, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also man kann ja zu Recht sagen, da werden zwei Kreuze sogar zum Segen. Also das Kreuz Jesu wird ja für alle Menschen zum Segen. Aber selbst für diesen zweiten Verbrecher war das Kreuz auch noch zum Segen. Das sah ja lange Zeit jetzt nicht gerade so aus. Aber ich habe mir so vorgestellt, wenn der jetzt da nicht gehängt wäre, hätte er sich gar nicht mit Jesus unterhalten. Hätte diesen Wunsch vielleicht gar nicht vorgebracht und es wäre vielleicht so auf den letzten Drücker, sage ich mal, nicht mal so gut mit ihm ausgegangen. Also auch sein Kreuz wurde ihm zum Segen. Und ich finde ja das immer sehr ermutigend zu sagen, dass auch dieser Mann ein sehr wertvolles Beispiel in der Bibel ist, dass also noch kein noch so verkorkster Lebenslauf einer Erlösung im Wege stehen muss. Jedes Leben kann am Ende noch bei Jesus enden. Es gibt ja manchmal zumindest so Gedanken, aussprechen tut man es vielleicht jetzt nicht immer gerade so, wo man sagt, na ja, der ist auf der schiefen Bahn. Oder man sagt, was soll aus einem Kind aus diesen Verhältnissen eines Tages mal werden? Oder der hat sein Leben ganz schön an die Wand gefahren. Also dieser sogenannte Schächer am Kreuz, wie wir es so sagen. Also Schächer heißt Räuber, übersetzt. Also dieser Schächer am Kreuz, der zeigt, dass egal mit welchem Lebenslauf ein Leben auch geprägt ist und wurde, du hast bis zur letzten Sekunde die Chance, dich Jesus zuzuwenden, da um Gnade zu bitten. Und das Schöne ist, es wird ja auch sofort gewährt. Da braucht man jetzt keine langen Reden mehr, dass er manches nichts war, das wissen wir. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ah, das war ja was, mein lieber Mann. Weiß gar nicht, ob er damit so ganz gerechnet hat. Aber dann ist doch die ganze Geschichte dieses wirklich verkorksten Lebens, muss man sagen, doch noch gut ausgegangen. Wunderbar, Ewigkeitsperspektive. Ewigkeitsperspektive. Und was heißt es jetzt für diesen Mann, für diesen zweiten Mann, wenn es heißt, er wird noch heute mit im Paradies sein? Und da habe ich einen bekannten Abschnitt aus Offenbarung 21. Und das war dann für den Mann damals praktisch noch Wirklichkeit, am selben Tag. Da schreibt ja der Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her und sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also für diesen Mann verändert sich alles. Ne? Der wird völlig neu. Ein neuer Körper, der ganz durch und durch gesund ist. Auch ein neuer Charakter. Das heißt, die ganze kriminelle Energie, die in dem drin steckt, ist auch weg. Alle Spuren des Sündenfalls sind weg. Egal, ob das zwischenmenschlich ist, ob das in unserer Natur ist, wo auch immer. Mensch und Natur sind wieder im Einklang. Gott ist die neue Mitte. Den trifft er wirklich im neuen Jerusalem und ihn erwartet das ewige Leben. Er wird keinen Mangel mehr haben. Jeder Mangel ist ausgefüllt. Ja, der Mann ist dann einfach im Paradies, so wie es sich auf den ersten Seiten der Bibel schon abzeichnet und gegen Ende nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben wird. Interessant ist, dass in der Bibel Paradies immer zukünftig beschrieben ist. Also es geht immer darum, das Paradies kommt irgendwann. Und Ich habe gesagt, Jesus verwendet nur einmal das Wort Paradies, das ist richtig. Aber den Zusammenhang des ewigen Lebens kennt er auch vorher. Armer Mann, armer Lazarus, reicher Mann. Ne? Da wird das ja auch schon mal aufgegriffen, beide sterben und dann ist so ein Sinnbild, der arme Lazarus in Abrahams Schoß, ein anderes Wort dann für Paradies, während der reiche Mann in der Gottesferne leben muss. Ja, zukünftig ausgerichtet, aber vielleicht gibt es doch noch ein bisschen mehr. So. Ich habe hier was dabei nochmal. Ne? Sagen die natürlich, Reinhard kann sich im Paradies nur mit Rittersport vorstellen. Ja, wäre schön, aber nicht zwingend. Aber es steht hier drauf, Rittersport, Knuschmanus. Ne? Können die meisten sogar ohne Brille lesen. Holt sich das auch? Ja, okay. Also Knuschmanus. Und trotzdem gibt es hinten einen Hinweis, überraschenderweise steht hinten, kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Das heißt, auf Deutsch steht da, es kann eine Nüsse drin sein. Also ich echt überraschend, dass auf einer Nussschokolade hinten drauf steht, dass da Nüsse drin sein können. Wahrscheinlich juristisch nötig und vielleicht, dass jemand, der nur auf Erdnüsse, dass der weiß es. Also eine Nussschokolade, ich sag's euch nochmal, kann Nüsse enthalten. Ja? Sag mal, das ist ja keine so große Überraschung. Aber ich habe es überlegt, bei unserem Leben könnte ja auch vielleicht was draufstehen. Auf unserem Leben könnte auch was draufstehen. Das wäre doch was, wenn auf unserem Leben draufstehen würde, unser Leben kann Spuren von Paradies enthalten. Ja? Und ich würde sogar sagen, das kann nicht bloß so sein, sondern das steht auch drauf, jedes Leben von uns enthält Spuren vom Paradies. Spuren vom Paradies. Und das heißt, das sind auch Momente, die wir jetzt also nicht bloß zukünftig haben, sondern eben jetzt diese Spuren vom Paradies. Und ich habe es mal genannt, Paradiesmomente. Dein Leben enthält Paradiesmomente. Zum Beispiel, wenn wir so ein bisschen gucken, was ist im Paradies und was können wir heute auch schon erleben. Also im Paradies, habe ich gesagt, war Gott gegenwärtig. Gottes Gegenwart war ganz deutlich spürbar. Er war einfach da. Und immer, wenn wir jetzt also Gottes Nähe in unserem Leben besonders wahrnehmen, dann ist es so ein Paradiesmoment. Also es ist egal, ob wir sagen, das ist beim Bibellesen bei mir oder jemand sagt, ich habe so ein gutes christliches Buch oder wenn ich ein Lied singe oder höre oder wenn ich sage, ach, wenn ich da mit Jörg und Inga singe, da diese 2, 3 Lieder, da spüre ich Gottes Gegenwart. Oder wenn ich sage, ich bin im Gespräch mit jemand oder vielleicht wenn nachher jemand das Gebet mit der Brigitte in Anspruch nimmt oder wie auch immer. Das macht keinen Unterschied. Immer wenn ich Gottes Gegenwart, Jesu Nähe spüre, ist das ein Paradiesmoment. Kann ja auch sein, man sagt, ich habe eine Bewahrung erlebt. Manchmal gibt es ja so saudumme kleine Unfälle, die echt lästig sein können. Aber vielleicht sagt man, okay, ich bin jetzt an der Treppe gelaufen, habe meinen Fuß umgeknickt, aber er ist wieder funktionsfähig geblieben oder war dann doch nicht so schlimm. Bewahrung erlebt oder wenn jemand im Straßenverkehr so einen Unfall gerade noch so vermeiden konnte oder sagt, gut, dass es nochmal gut ausgegangen ist. Wenn jemand erleben darf, dass er eine deutliche Verbesserung seiner Gesundheit oder gar eine Heilung erleben darf. Ein Paradiesmoment. Wenn jemand sagt, ich habe Zuspruch erlebt oder Trost in irgendeiner Situation. Ein Paradiesmoment. Also, es geht manchmal auch um die Wahrnehmung. Zu sagen, dein Leben enthält Paradiesmomente. Immer dann, wenn Gott gegenwärtig ist. Was auch auffällig ist, Mensch und Schöpfung in besonderem Einklang, habe ich geschrieben. Das erleben wir sicher auch da und dort. Das können sicher viele bestätigen, die sagen, ja, wenn ich da mal im Allgäu wandern bin oder war oder so vergleichbar, da sagen sie, das ist so ein Paradiesmoment. Stehe ich da oben und sehe da die Berge und vielleicht sogar noch ein Gipfelkreuz in der Nähe. So ein Paradiesmoment. Manche sagen, das erlebe ich am Meer, so diese unendliche Weite des Meeres und die, na, ein Paradiesmoment. Manche sagen, ha, so weit muss ich gar nicht. Ich freue mich schon, wenn die ersten Blüten im Garten so rauskommen. Etzele kann man ja sehen, Krokusse, Schneeglöckchen, ne, was auch immer zu sagen. Das ist für mich so ein kleiner Paradiesmoment, wenn so nach dem Winter das jetzt wieder na, so rauskommt und Gott sich dadurch auch zeigt. Ich habe gesagt, im Paradies sind die Bedürfnisse erfüllt. Also, wir können sagen, wenn wir vielleicht so heute Nachmittag bei unserer Pizza hier sitzen oder beim Mittagessen und ihr mal so kurz durchgeht und sagt, Mensch, eigentlich sind doch alle meine Bedürfnisse gerade erfüllt. Ich bin satt, ich bin zufrieden, habe keine Schmerzen, ich bin nicht traurig und es passt gerade so. Kann man sagen, das ist eigentlich auch ein Paradiesmoment. Jetzt sagt jemand, jetzt wird es aber dann gewöhnlich. Nein, eben nicht. Wir haben uns bloß schon dran gewöhnt. Das ist nicht gewöhnlich. Wir haben uns nur schon dran gewöhnt, dass es manchmal diese Momente gibt, wo wir sagen, tatsächlich, unsere Bedürfnisse sind so im Wesentlichen schon erfüllt. Uns geht so gut, dass wir das vielleicht schon gar nicht mehr immer wahrnehmen, dass wir sagen, das ist doch ein Paradiesmoment. Das ist doch jetzt einfach ein Moment wie im Paradies. Und ich verspreche euch, viele Menschen würden mit dem Leben gern tauschen, das wir haben. Ehe und Familie habe ich jetzt hier hingeschrieben. Warum? Weil im Paradies ganz am Anfang Adam und Eva waren im Grunde ein Ehepaar. Und kann man sagen, ja, bei der Auswahl ja auch nicht schwierig, dass die zwei zusammengefunden haben. Ne? Aber sie waren sozusagen ein Ehepaar. Und nachdem der Sündfall war, wurde trotzdem die Ehe als Lebensform weiter erhalten und auch gesegnet. Ehe kann auch nach dem Hochzeitstag noch im Paradies sein. Bei manchen haben wir das Gefühl, die Hochzeit ist paradiesisch und dann geht's los. Aber Ehe kann auch nach dem Hochzeitstag durchaus noch Paradiesmomente enthalten. Auch im Alltag. In der Ehe gehören dann, wenn es Gott schenkt, auch Kinder. Und das ist auch nicht bloß paradiesisch, wenn die gerade geboren sind, in dem Wägele liegen und schlafen. Das ist ja immer paradiesisch. Ja. Also es kann auch mit Kindern jederzeit Paradiesmomente geben, egal in welcher Lebensphase und egal wie alt die sind. Wir müssen nur darauf achten. Also mir ist völlig klar, da bin lang genug verheiratet, die Kinder alt genug. Also Ehe und Familie ist kein Dauerparadies. Einmal geheiratet, immer im Paradies. Einmal Kinder, immer Paradies. Also der Sündenfall durchzieht auch diese Lebensbereiche. Ich wollte bloß sagen, aber das gehört tatsächlich mit zur Schöpfungsordnung. Schon ganz am Anfang wurde vom Paradies sozusagen mit ins, auch in den sündengeplagte Welt gebracht. Dauerparadies haben wir noch keins, aber wir gehen drauf zu. Und ein letztes Abbild von Paradies, dachte ich, Gemeinde. Also für uns Griesbad, ne? Griesbad, finde ich, und ich glaube, das finden ja viele, sind immer wieder Paradiesmomente. Sind immer wieder Paradiesmomente. Wir sind jetzt hier Menschen, ähnlich wie es im Paradies ja auch mal sein wird, die gemeinsam sich auf Gott ausrichten. Ne? Die gemeinsam da in Blickrichtung Gott, Jesus, Glaube haben. Wir gehören durch den Heiligen Geist jetzt schon zusammen. Als Gemeinde sind wir jetzt schon Teil auch der weltweiten Gemeinde, die sich eines Tages da beim neuen Jerusalem treffen. Und auch so, na, wir singen, wir beten, wir hören auf ihn und er kann uns hier wirklich auch begegnen. Also es wäre wirklich schön. Und ich glaube, es ist auch so, dass wir sagen, auch das Griesbad, sonntags oder wenn wir zu anderen Kreisen herkommen, sind auch Paradiesmomente, die wir jetzt schon erleben dürfen. Also, Jesus sagt zu uns zwar nicht heute, noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber er sagt zu uns schon, du lebst jetzt schon heute mit vielen Paradiesmomenten. Und eines Tages, ja, da werden wir dann auch mal ins goldene Jerusalem einziehen und im Paradies sein. Aber wie gesagt, für nächste Woche, Augen auf, suche nach Paradiesmomenten. Und ich glaube, wir werden viele finden. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass Paradies nicht nur etwas ist, was eines Tages irgendwann für uns bereit ist, auf uns wartet, sondern dass es jetzt schon diese Paradiesmomente gibt. Schon allein, dass wir täglich und jederzeit mit dir leben dürfen, ist ein echt großer Paradiesmoment. Auch wenn wir es vielleicht nicht ununterbrochen so wahrnehmen, so ist es doch so. Und da danke ich dir, dass es immer wieder in unserem Alltag Raum findet und auftaucht. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns da die Wahrnehmung schärfst, die Augen öffnest für all deine Paradiesmomente. in unserem Leben. Und ich danke dir da auch fürs Grießbad, für alle, die da dazugehören, für unsere Räume, die wir hier haben, für all die Möglichkeiten, die wir immer noch nutzen können. Und für die vielen Paradiesmomente, die du uns hier auch schon geschenkt hast und auch weiterhin schenken wirst. Ja, das ist wirklich toll, da freue ich mich. Und ich danke dir, dass es für viele von uns zum Segen wurde. Ja, Vater, so bitte ich dich einfach für die kommende Woche. Segne du sie uns. Ich danke dir für deine Gegenwart und bin gespannt, was du für Paradiesmomente schenkst. Amen. Vor dem Abendmahl Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir dürfen uns noch einmal setzen und singen.